Hallo und herzlich willkommen zum Grauzone-Podcast, heute mit Chef Florian Müller.
Hallo zusammen.
Ja, und Kollegen Frederico Svesago.
Hallo an alle.
Und unser heutiges Thema ist ganz kurz und knapp Preußen. Und zwar deswegen, weil unsere letzte Ausgabe sich genau diesem Thema gewidmet hat und weil das Thema Preußen ja eigentlich nie so ganz aus der Zeit fällt. Oder was würdest du sagen, Florian?
Ja, wir haben ja etwas chaotisch unsere Planung gemacht. Also die Preußen-Ausgabe ist ja Heft 46, das war die letzte. Dann ist uns aber aufgefallen, dass wir keinen Quiz drin hatten, also keinen Test, wie preußisch bin ich. Und haben das dann in Heft 47 gepackt. Das ist jetzt die gerade neu erschienen ist. Das Ende des linken Zeitalters. Allerdings hatten wir schon länger den Wunsch, nochmal über das Thema Preußen zu sprechen, weil es zum einen sehr facettenreich ist, weil es zum anderen vielleicht nicht so drängend ist, wie jetzt irgendwelche politischen Debatten und was Merz wieder gemacht hat, sondern wirklich eine zeitlose Debatte. Und was mir tatsächlich häufig aufgefallen ist, im Zuge der Preußen-Ausgabe war, dass das sehr kontrovers diskutiert wurde und ich wurde ja mitunter sogar angegangen als erklärter Preußenfeind von der Preußen-Fraktion, aber ich habe es weggesteckt.
Also die Aufspaltung der Rechten in Preußenfeinde, Preußenfreunde, ja, alles merkwürdige Zeiten. Ja, Frederikus, du als großer Geschichtsliebhaber, für dich war ja Preußen auch. Jetzt suche ich gerade nach einer passenden Metapher, ohne hier einen gewissen Paragraphen eines gewissen Gesetzbuchs zu tangieren. Für dich war das ja auch ein inneres Fest gewesen, dieses Thema.
Ja, selbstverständlich. Preußen war quasi die Einstiegsdroge für mich in das Geschichtsinteresse, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe im privaten Gespräch, aber als 12-, 13-Jähriger habe ich eine Friedrich-Biografie verschlungen, also hier über Friedrich den Großen, und eine Bismarck-Biografie. Also ich war ziemlich nerdig, wie man heutzutage sagt, unterwegs, was das angeht. Und früher ein unbestrittener Preußen-Freund, mittlerweile allerdings, trotz aller Bewunderung, ziemlich ambivalent unterwegs und ich sag mal so, eine gewissermaßen zwiespältige Sicht auf diesen Staat Preußen. Der ja unter allen europäischen Staaten einer der merkwürdigsten Gebilde war, wie ich behaupten würde.
Ist aus deiner Sicht, beziehungsweise aus Sicht deiner Herkunft ja auch durchaus nachvollziehbar, ohne da zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Aber gerade Stichwort Einstiegsdroge, das würde ich mal ganz gerne aufgreifen, weil in der Tat ja die preußische Geschichte und da ja durchaus meistens so diese Facette, die sich rund um das Militärische, um die Pickelhaube, um den Marschstiefel dreht, ja in gewisser Weise für viele, ja, junge Männer oder Jungs und nicht nur in Deutschland, sondern halt eigentlich auf der ganzen Welt so eine Art Faszinosum darstellt und ja, wie gesagt, den Einstiegspunkt in die preußische Geschichte, aber davon ausgehend dann auch in die deutsche Geschichte irgendwie darstellt.
Ja, super, super interessant, die Debatte. Auch gerne ihr, liebe Kommentatoren, oder Sie, schreibt mal da in die Kommentare, wie ihr zu Preußen gekommen seid oder wie man dem begegnet ist. Weil bei mir war es tatsächlich gar nicht so Preußen fokussiert in der Schulzeit. Also ich bin ja auch immer geschichtsinteressiert. Ich traue mich das immer gar nicht zu sagen, wenn ich mit euch zwei unterwegs bin. Aber ich habe ja sogar auch Geschichte studiert. Aber in der Schulzeit und später im Studium ist mein Eindruck rückblickend, dass Preußen nie eine übergeordnete Rolle im Lehrplan eingenommen hat. Also es hat sich schon irgendwie in das Gesamtkonzept deutscher Geschichte gefügt. Klar, irgendwie Friedrich II, super Typ mit seiner Flöte und so weiter. Alles schön und gut, aber das war jetzt nie so überstilisiert. Im Gegensatz natürlich zum Zweiten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus. Ich denke mal, das war ja bei jedem so. Und im Nachhinein habe ich mich auch darüber gefragt, weil ich ja in Trier zur Schule gegangen bin, also im äußersten Westen, ob das vielleicht sogar eine regionale Eigenheit war, dass wir halt diese Preußen-Thematik nicht wirklich so groß behandelt haben. Und wenn ich vielleicht in anderen Teilen Deutschlands zur Schule gegangen wäre, wäre Preußentum vielleicht ja präsenter gewesen.
Ich kann vielleicht auch noch gerade so meinen Einstieg mit Preußen irgendwie so ein bisschen schildern, weil der hat auch fernab der Schule stattgefunden, wo tatsächlich Preußen, soweit ich mich zurückerinnern kann, auch nie gesondert irgendwie behandelt worden ist. Also ich hatte als Schüler so eine Zeitschrift im Abonnement, eine Geschichtszeitschrift, und da gab es dann eine Ausgabe über den Siebenjährigen Krieg, und vorne auf der Titelseite war dieses ganz berühmte Schlachtengemälde, ich glaube von Adolf Menzel oder so drauf, ich glaube, das ist auch verschollen, weil die Russen sich das irgendwie 45 gekrallt haben, wo Friedrich der Große so mit der Fahne in der Hand so vor der Schlachtreihe so hermarschiert. Das kennt jeder, der sich mit Preußen beschäftigt hat. Und das war so vorne auf der Titelseite. Und ich habe dieses Heft habe ich noch irgendwo im Regal stehen, seit, weiß ich nicht, über 20 Jahren schon, total zerlesen. Aber dieser ganze Komplex Siebenjähriger Krieg, Friedrich der Große und diese scheinbar, ja, glorreiche Zeit, das war da auch definitiv mein Einstieg gewesen.
Wie war es bei dir, Friederikus?
Also bei mir begann ja das Interesse für Preußen ja schon, bevor es regulär im Schulunterricht hätte behandelt werden können.
Sechs oder was? Sagen,
naja, also Preußen kam ja, wenn denn überhaupt erst so in der 8. Klasse oder so dran, denke ich mal, oder? Wie war das bei euch?
Ja, also, 9. Klasse, 8., 9. Klasse,
genau.
Stufe klassisch.
Naja, und ich war ja...
Ja, ich habe das mit meiner persönlichen Wortmeldung damals, glaube ich, im Geschichtsunterricht auf den Lehrplan gebracht.
Ach so.
Wie gesagt,
also ich muss auch dazu sagen,
regulärer Teil des Unterrichts.
Ich komme ja aus Mitteldeutschland, wie man ja sagen müsste. Und es ist so, dass, obwohl, ich sag mal, die Region, in der ich groß geworden bin, obwohl die seit dem 17., 16. Jahrhundert ungefähr Teil des Kurfürstentums Brandenburgs war, was ja dann später, ne, die eine Keimzelle des Königreichs Preußen wurde, spielte Preußen im Schulunterricht eigentlich gar jetzt auch nicht so die große Rolle. Klar, die Figur Friedrich der Große war ein wichtiges Thema. Dann die preußischen Reformen, die im Zuge der Niederlage gegen Napoleon durchgeführt wurden, wo dann so Figuren wie Hardenberg, der Freiherr von Stein oder auch Humboldt behandelt wurden. Und dann natürlich im Rahmen der Einigungskriege und dann nochmal, wobei man das eigentlich auch schon mit deutscher Geschichte dann vermischen muss, ne, im Zuge des Ersten Weltkrieges. Aber ich sag jetzt mal so, die große zentrale Rolle hat es jetzt auch nie gespielt. Auch wenn vielleicht jetzt mehr als bei euch drüben im Westen, die ja eigentlich alle preußisch besetzt waren. Ne? Also Florian, hast ja gerade gesagt, du bist in Trier zur Schule gegangen.
Ja.
Trier war ja seit 1815, glaube ich, preußisch.
Ja, genau. Direkt und, Wiener Kongress.
Genau, das ist ja eigentlich eine merkwürdige Sache, weil ja Trier eigentlich, genauso wie der ganze Rest von Westdeutschland, eigentlich gar nichts mit Preußen zu tun hatte, weder kulturell noch irgendwie historisch durch staatliche Fügungen oder so. Also das ist total eigentlich eine merkwürdige Konstruktion gewesen nach dem Wiener Kongress, dass dieser Teil Deutschlands zu Preußen geschlagen wurde und eigentlich auch nur, um halt Preußen gewisse Konzessionen zu geben, weil sie ja eben auf Seite der Sieger waren. Naja,
ja.
Auf jeden Fall, das Hauptinteresse bei mir lag eindeutig bei Friedrich. Und deswegen war es auch mir ein persönliches Anliegen, jetzt in dem Heft über Preußen, über genau diesen Friedrich zu schreiben. Und vor allen Dingen halt über seine Kriege um Schlesien herum, die ja ihn persönlich, wie auch seinen Staat und sein Königreich ja an den Rand des Abgrunds geführt haben. Und ich kann verstehen, dass man das als Jugendlicher, gerade als Jugendlicher, aber auch generell als Mensch, unglaublich faszinierend findet, wie dieser kleine, also relativ kleine, ja, wirtschaftsschwache Staat.
Achso, ja. Du bist noch beim Staat, du wirst
genau, schon. Genau, aber Friedrich ja auch. Also der Mann muss ja trotzdem ein Charisma gehabt haben, das ja anscheinend überzeugt. Ne? Und dass er es geschafft hat, aus so einer Situation herauszukommen, die ihn, wie gesagt, an den Rande des Abgrunds geführt hat, das ist schon irgendwie bemerkenswert. Ich meine, eine andere Figur der deutschen Geschichte hat das ja ähnlich versucht und hat sich auch auf ihn bezogen, aber bei ihm hat es halt nicht geklappt.
Ja, Pech.
Dumm gelaufen, ja.
Aber das ist schon wirklich interessant, was du da ansprichst mit Friedrich dem Großen. Also ich glaube, dieses Faszinosum Preußen hängt ganz stark eben an Friedrich dem Großen und da einfach dann ganz stark an diesem doch sehr ungewöhnlichen Handlungsbogen seiner Biografie und dann dieser Zuspitzung des Siebenjährigen Krieges, wo diese Wendung in die eine und in die andere Richtung ja so stark da ist und dann dieses ja, aus preußischer Sicht Happy End ja dann völlig überraschend dann letztendlich eintritt. Und das macht die Beschäftigung damit dann doch immer so interessant letztendlich. Also ich meine, bei den napoleonischen Kriegen ist das, oder generell, wenn du dich mit Napoleon zum Beispiel beschäftigst, das ist ja mehr so ein, ja, so eine Art typisches Mafia-Drama, ja, so Aufstieg und Niedergang so einer Person oder eines Imperiums.
Der letzte Versuch, ja, zurückzukommen, und dann scheitert es.
Ja, ja, genau, das, ja, dieses retardierende Moment, so, das ist auch faszinierend für sich genommen. Aber bei Friedrich dem Großen ist ja das, was in der Geschichte wirklich selten ist, dass jemand alles auf eine Karte setzt und dann wirklich am Abgrund steht, und das mehr als einmal, und am Ende dann, ja, durch Gottes Fügung, auch wenn das jetzt Flo nicht gerne hört, aber wirklich durch Gottes Fügung dann irgendwie alles gut wird, zumindest aus Sicht der
Protestanten. Der Preußen, ja.
Preußen, ja. Und ich meine, Friedrichus, du hattest ja in einem Heftartikel auch mal hier die Biografie Karls des Kühnen angesprochen, also dem Burgunderherzog, der ja auch alles auf eine Karte gesetzt hat, und da ist alles fürchterlich daneben gegangen. Karl der XII. Von Schweden, ja, der ja auch Friedrich dem Großen noch sehr im Gedächtnis geblieben ist, weil die ja im Grunde genommen nur wenige Jahrzehnte trennt, vom Leben her, von der Biografie her, hat ja auch alles auf eine Karte gesetzt, ist krachend gescheitert. Und das waren ja diese typischen Erzählungen, die ja auch durchaus so eine Person wie Friedrich den Großen begleitet haben und auch irgendwo inspiriert haben, aber bei ihm lief dann alles anders. Der Zugang Friedrich der Große ist deswegen interessant, weil der für so typische Chats wie uns halt naheliegend ist. Preußen, Friedrich der Große, siebenjähriger Krieg, Militär, super. Friedrich der Große ist aber auch für eher feingeistige Menschen interessant, die dann diese ganze militärische Komponente wegschieben und sagen, ja, aber das war doch der Flötenspieler von Sanssouci, und außerdem war der ja auch sehr wahrscheinlich homosexuell, und dann hatte der ja noch diese ganzen Philosophenfreunde, und außerdem hat er den ganzen Tag Französisch gesprochen. Das kann also kein schlechter Mensch sein. Das ist so dieser andere Zugang zu Preußen, was sich so betont kulturbewusst und auch betont ja fast schon antimilitaristisch gibt.
Ja.
Und dann hat man wiederum von linker Seite aus auch wieder so einen ganz interessanten Zugang zu Preußen, indem man einmal diesen Militärkomplex komplett ablehnt und sagt, Preußen ist gleich Militarismus, ist gleich schlecht. Oder aber das Schöngeistige bei Preußen ebenfalls betont und das dann aber auch so gegen dieses Militaristische wieder so ausspielt. Das ist so eine ganz merkwürdige Sache. Also in Preußen kristallisiert sich unglaublich viel.
Also um nochmal auf die Person Friedrich zurückzukommen und vor allem auch deren Rezeptionsgeschichte. Friedrich wurde ja vor allen Dingen im späten 19. als auch im frühen 20. Jahrhundert so als, klar, als der militaristische Heerführer, dieser schnoddrige Haudegen, der seine Soldaten anschreit. Also ich erinnere da an die Anekdote in der Schlacht von Kolin 1757, als die Schlacht für die Preußen verloren ging. Und die Soldaten zurückwichen, hat der König sie angeschnauzt, ihr verfluchten Hunde, wollt ihr denn ewig leben? Auf in die Schlacht jetzt. Also das ist so dieses Preußenbild und dieses Friedrichbild, was sich so im 20. Jahrhundert durchgesetzt hat. Und was ja dann auch vor allen Dingen durch diese Friedrichus Rex-Filme in den 20er Jahren und 30er Jahren durch wie hieß der Schauspieler, der den Friedrich gespielt hat? Vielleicht, das musst du wissen. Otto noch was. Das ist ja dadurch vor allen Dingen populär geworden.
Rehagel.
Was?
Nee, keine Ahnung.
Nein, keine Ahnung. Ich kenne das auch gar nicht. Bei mir ist das total vorbeigegangen. Meinst du die aus den 20er Jahren, die Filme?
Ja, genau. Die Friedrichus Rex-Filme aus den 20er Jahren. Das ist mit. Okay. Ich hab's gleich.
Otto Gebühr heißt der.
Otto Gebühr, genau.
Dankeschön. Ja, muss man kennen.
Gebühr.
Ja, muss man kennen. Klar. Auf jeden Fall wurde da halt auch. Auf jeden Fall wurde muss da Friedrich. Kennen. Jetzt kennt das auf jeden Fall. Auf jeden Fall wurde da dem alten Fritz so ein nationalistischer Unterton untergeschoben. Also es gibt in den Filmen auch tatsächlich einige Stellen, wo er vor der Schlacht Reden hält, die eigentlich mehr ins 20. Jahrhundert passen oder ins 19. Jahrhundert als ins 18. Jahrhundert und eigentlich gar nicht zu der historischen Figur Friedrich passen. Denn ich meine, aus nationalistischer Sicht ist ja eigentlich Friedrich eher eine Katastrophe gewesen, weil er ja Preußen quasi gegen Österreich aufgewiegelt hat, den deutschen Dualismus begründet hat und quasi das Vaterland damit gespalten hat. Ja? Und dann nochmal auf diese feingeistige Komponente zurückzugehen, also das ist ja ein Aspekt, der innerhalb dieses nationalistischen Friedrichsbildes ja kaum oder nur eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat. dass dieser Mann eben ein äußerster Feingeist gewesen war, dass dieser Mann unter seinem Vater extremst gelitten hat, ja, und quasi sich versucht hat, in Philosophie und in Musik zu flüchten. Und dass er ja eigentlich das Deutsche als Sprache auch wahrscheinlich aufgrund dieser väterlichen Erfahrung verachtet hat quasi. Und deswegen ja vor allen Dingen auf Französisch gesprochen hat, weil er halt das Deutsche als so extrem hart und barsch empfand.
Ja. Ja, aber das Französische war ja auch die Mode der Zeit. Also das ist ja wie heute die ganzen Anglizismen.
Das ist klar, das ist klar. Aber ich glaube auch, gerade diese Prägung, diese harte Prägung durch den Vater hat auch nochmal eine Rolle darin gespielt, dass er am Hofe Französisch gesprochen hat. Also man muss dazu wissen, am Hofe Friedrich Wilhelms des Ersten, also am Hofe des Soldatenkönigs und am Vater, also der ja der Vater Friedrichs war, an diesem Hofe wurde Deutsch gesprochen. Also ich kann mir halt vorstellen, dass das schon eine bewusste auch Antithese war.
Wobei man ja auch dazu sagen muss, das war auch eine bewusste Entscheidung Friedrich Wilhelms des Ersten, den französischen, also den Hof, den französisch geprägten Hof seines Vaters wiederum umzukrempeln und da mit dem Stahlbesen auszukehren und da dieses einfache deutsche, ja, preußische, spartanische und so weiter einzuführen. Und damit dürfte er schon so unter den Herrschern seiner Zeit auch wieder ein Exot gewesen sein. Also ich glaube, die Regel war eher das Französische.
Ja, ja, auf alle Fälle.
Schön, dass du Friedrich Wilhelm den Ersten ansprichst. Also wir wollen ja jetzt nicht einen kompletten Podcast über Friedrich den Großen machen, aber wir wollen ja so ein bisschen so einen kleinen Rundumschlag machen. Friedrich Wilhelm der Erste ist ja diese Vaterfigur, die jetzt so in der historischen Rezeption ja doch immer im Schatten des Sohnes steht. Und ich muss sagen, zwar hat meine Preußenbegeisterung durchaus mit Friedrich dem Großen angefangen, aber ich muss sagen, ich finde mittlerweile die Person Friedrich Wilhelm den Ersten viel interessanter, weil es gibt so ein paar große Momente in der preußisch-deutschen Geschichte, die ich gegenüber diesen ganzen Kriegen und Schlachten und Siegen und so weiter mittlerweile irgendwie mehr zu schätzen gelernt habe. Und dazu zählt vor allem die Amtsübernahme von Friedrich Wilhelm dem Ersten, der diesen völlig maroden, kaputten, überschuldeten, ausgepressten Staat seines Vaters übernimmt und da dann erstmal so für Ordnung sorgt. Und ja, so die erste Amtshandlung, er lässt sich ja den Staatsetat bringen, also das Buch, wo die ganze Einnahmen-Ausgaben-Rechnung drin ist, und er macht so einen roten Strich erstmal da durch und wirft dann da diese ganzen Lakaien vom Hof und so. Und das, finde ich, ist irgendwie so ein toller Moment, der so gesehen auch sehr selten in der Geschichte vorkommt, dass jemand mal wirklich so gründlich Tabula Rasa macht und seinen Prinzipien auch wirklich bis zum Ende so treu bleibt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der an der preußisch-deutschen Geschichte auch sehr, sehr interessant, sehr spannend ist und auch wirklich sehr stark dann von Preußen ausgeht, ist diese grundsätzliche Reformfähigkeit, die ja dann vor allem in den napoleonischen Kriegen Einzug hält, wo ja ebenfalls Preußen sein komplettes Modell und sein komplettes Selbstverständnis von Grund auf neu überdenken muss und in einem jahrelangen Reformationsprozess sich neu auf die Beine stellt, sich neu erfindet. Das ist unglaublich faszinierend, sich damit zu beschäftigen, weil das auch wieder nicht nur diesen militärischen Bereich streift, sondern eben auch den kulturellen und den wirtschaftlichen Bereich.
Man sieht, jeder hat irgendwie so seinen eigenen Zugang auf das Preußenbild, und das ist ja auch dieses Spannende an der Sache, die hast du ja eben schon angesprochen, was sich da alles kristallisiert. Ich zum Beispiel kann halt mit diesem Militaristischen generell und halt auch bei Preußen überhaupt nichts mit anfangen. Also gar nicht mehr, weil ich das jetzt schlecht oder blöd finde, aber ich habe da überhaupt kein Verständnis für, und ich bin da auch immer zutiefst überrascht, wenn ihr oder andere historisch interessierte Leute sich über irgendwelche Schlachtordnungen unterhalten oder erzählen, was dann da reformiert wurde im Heer und so weiter. Ich verstehe das alles gar nicht. Aber ich habe da halt schon eher diesen französisch- oder schöngeistigen Zugang. Ich fand das immer sehr beeindruckend mit dieser Orangerie zum Beispiel. Also die kulturellen Errungenschaften dann halt, dass er mit der Philosophie und Voltaire halt viel, viel zu tun hatte. Er hat ja mehrere hundert Veröffentlichungen auch gemacht, die meisten Leute ja gar nicht kennen. Für mich absolut unerklärbar, wie man sowas schafft, während man einen Staat regiert. Aber gut, er wird dann natürlich seine Helfershelfer gehabt haben. Und was mich halt immer bei Preußen abgeschreckt hat, und da denke ich, kommen wir wahrscheinlich auch dann zu den zu den Tugenden nachher oder auch gleich schon, weil das ist ja auch so das, was irgendwie das Preußentum überdauert hat, obwohl der Staat ja jetzt in dem Sinne vernichtet wurde, sind die preußischen Tugenden das, was die meisten Leute noch unter den Preußen kennen. Und ich habe das halt von Kindesbeinen an abgelehnt, weil ich es nicht verstanden habe und weil ich es nicht wollte. Und ich weiß das noch, wie mein Vater, dann hat man vielleicht die Parallelität von Friedrich dem Großen zum Soldatenkönig.
Hat er dich ins Musketenfeuer marschieren lassen?
Nee, aber der hat mich halt immer versucht, zumindest morgens aus dem Bett rauszubekommen. Und ich wollte das halt nicht, weil ich wollte halt schlafen. Wie natürlich jetzt jedes Kind oder jeder Jugendliche. Und da hieß es, ja, du fauler Hund, steh auf, Morgenstund hat Gold im Mund und den Tag früh und Tagwerk und fleißig und Disziplin und so weiter. Und ich habe das gar nicht verstanden. Und wenn ich musikalisches Geschick gehabt hätte, hätte ich vielleicht auch irgendwie den Tag lieber mit Flötenspiel verbracht. Ich habe das dann lange auf mein Lotterleben der Jugend oder Kindheit geschoben. Lange gelesen, lange dann Serien geguckt oder Computer gespielt. Aber das hat sich tatsächlich wenig geändert. Denn auch heute noch bin ich halt ein absoluter Morgenmuffel und ich würde sagen, dass ich schon relativ verantwortungsbewusst durchs Leben schreite mit Familie und Firma. Aber vieles von diesem preußischen Pflichtbewusstsein und dieses ja fast schon stumpfe Verharren an seiner Dienstpflicht, das lehne ich zutiefst ab und ich halte das auch tatsächlich für Elemente, die Deutschland eigentlich eher schaden, als sie voranbringen. Hm. Das ist jetzt eine sehr gewagte These. Ihr dürft mich jetzt auch gerne kreuzigen.
Ja, kann ich aber nachvollziehen, aber fang du mal an.
Ja, also ich, vielleicht fangen wir erstmal an, wo überhaupt dieses preußische, oder woher diese preußischen Tugenden herkommen. Sag mal so. Also es sind ja eigentlich Tugenden, die auf der einen Seite tiefst im Protestantismus wurzeln, also diese fast religiöse Hingabe zur Arbeit, zur Disziplin und zur Pflicht, ist, glaube ich, eine Tatsache, die es so ohne die Reformation nicht gegeben hätte in Preußen. Und dazu kommt dann wahrscheinlich noch dieses Bewusstsein, dass dieser Staat ja eigentlich ein Staat ohne Stamm ist oder ohne Volk. Also das ist ja eine Sache, die Preußen ja unter fast allen europäischen Staaten so besonders macht, ist, dass sie ja kein namensgebendes Volk hatten, beziehungsweise das namensgebende Volk, die Preußen oder Prußen, haben ja am Ende gar nicht die Hauptlinie ausgemacht, sondern sind ja eigentlich diejenigen, die unter der Ostsiedlung des Deutschen Ordens gelitten haben. Ne? Also ich meine, die Sachsen sind irgendwie ein eigener Stamm, die Bayern sind auch irgendwie ein eigener Stamm, Thüringen. Das gibt es alles. Thüringen ja auch. Aber ja, was sind denn die Preußen? Die Preußen waren irgendein bayerisches Volk, was dann von dem Deutschen Orden niedergemäht wurde und der Name hat sich dann auf die Region übertragen. Also ich glaube, das sind so die beiden Faktoren, die überhaupt erst dazu geführt haben, dass wir preußische Tugenden haben. Also einmal dieser religiöse Aspekt durch die Reformation und dann halt durch die Tatsache, dass dieser Staat und dieses Königreich ja eigentlich kein eigenes Volk in dem Sinne hatte. Und was ja auch bemerkenswert ist, dass ja sich die preußischen Tugenden erst im Laufe des Königreichs oder im Laufe der Geschichte des Königreichs entwickelten und ja eigentlich vor allem durch den schon benannten Soldatenkönig wirklich durchgesetzt wurden. Also du hattest ja bereits erwähnt, Fechter, dass ja der Soldatenkönig bei seiner Amtseinführung, sein Amtsantritt erstmal so einen roten Strich durch das Haushaltsbuch gemacht hat. Und das liegt daran, dass ja der Vater von Friedrich Wilhelm I., vom Soldatenkönig, Friedrich I. von Preußen, der erste König von Preußen, ein ziemlich liederlicher Mensch war, zumindest was Hofführung angeht. Und einen ziemlich prunkvollen Hof hatte, den er sich mit seinem relativ armen Königreich ja kaum leisten konnte. Und auch aus dieser Situation heraus und durch halt diese ja doch merkwürdige, engstirnige und doch disziplinierte Persönlichkeit des Soldatenkönigs entstand wahrscheinlich das, was wir als preußische Tugend kennen und was sich dann später, spätestens seit dem 19. Jahrhundert durch die Reichsgründung auch auf den Rest der Deutschen übertragen hat, zumindest in gewisser Weise. Was auch zum Beispiel durch Preußen auf den Rest der Deutschen übertragen wurde, ist vielleicht so diese Alles-oder-Nichts-Mentalität, was wir durch Friedrich kennen. Also ich meine, wenn man sich halt so deutsche Militärgeschichte anschaut, dann ist diese Mentalität ja in vielerlei Hinsicht greifbar. Also schaut euch mal die Reichseinigungskriege an. In fast allen, also eigentlich in allen drei Kriegen hat Otto von Bismarck, der Ministerpräsident Preußens dieser Zeit, alles auf eine Karte gesetzt und fast eigentlich immer ist es so ausgegangen, wie er es sich vorgestellt hat. Also er konnte Dänemark aus dem Reich drängen, er konnte Österreich aus dem Deutschen Bund drängen und er konnte Frankreich besiegen. 1914 hat man das ähnlich versucht mit dem Schliefenplan. Das ist dann ein bisschen gescheitert. Und 1940 hat man das nochmal versucht mit diesen militärischen Alles-oder-Nichts-Schlägen, was dann zwar in Frankreich ganz gut geklappt hat, aber dann in den anderen Feldzügen, vor allen Dingen dann gegen Russland natürlich eher nicht so. Also ich glaube, auch das ist so eine typisch preußische Mentalität, auch aus dieser Notsituation heraus, dass man ja eigentlich erstens im Staat Preußen ja keine natürlichen Grenzen hatte, also man hatte kein Gebirge, was eingeschützt hat, man hatte keine großen Flüsse außer Oder und Elbe oder vielleicht die Weichsel fließt aber mehrheitlich durch Polen, aber es gab jetzt keine großen Flüsse, die halt das Land großartig abgegrenzt hätten zum Nachbarn hin. Also man hat immer in einer misslichen strategischen Situation sich befunden, wodurch es ja notwendig war, irgendwie durch irgendein taktisches oder strategisches Geschick sich aus dieser zu befreien. Was auch vielleicht typisch preußisch ist, ist so eine Art merkwürdiger Minderwertigkeitskomplex, ist vielleicht das falsche Wort, aber es geht in die Richtung. Also so eine Art Geltungsdrang, um sich zu beweisen. Also das Königreich Preußen seit seiner Gründung war ja von Anfang an ein Staat, der von den anderen europäischen Großmächten nie als gleichrangig betrachtet wurde. Und das hat, also das fing ja schon damit an, dass man dieses Königreich so gegründet hat, dass sich der König in Preußen eben König in Preußen nennen musste, weil der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches kein weiteres Königreich im Reich selber dulden wollte und das historische Preußen, also das spätere Ostpreußen, ja außerhalb des Heiligen Römischen Reiches lag. Allein das schon. Dann halt diese, kommt noch dazu, dass durch diese Provinzialität einfach auch dieses Prunkbewusstsein gar nicht so stattgefunden hat. Also die Höfe in Wien, in Paris, vielleicht auch in London, das waren alles etablierte Höfe, während Berlin bzw. Potsdam ja relativ jung war. Alles außerhalb irgendwelcher großen Städte. Berlin war ja noch keine große Stadt im 18. Jahrhundert und so weiter. Also da setzt sich auch so ein Geltungsdrang durch. Und das merkte man auch, dass halt auch der Adel und die Könige selbst relativ, ich sag mal, provinziell waren im Vergleich zu den restlichen europäischen Häuserhäusern. Also da fällt mir eine Anekdote gerade spontan ein, die ich vielleicht noch zur Schau stellen könnte. Und zwar hing das damit zusammen, dass ich vor kurzem erst von einem Freund von mir zum Schnupftabak eingeführt wurde. Und es gibt tatsächlich eine Anekdote aus der Krönungszeremonie des ersten Königs von Preußen, also Friedrich I., und zwar, als er mit seiner Gattin quasi Richtung Altar oder Thron schritt, um halt die Krönung empfangen zu können, hat seine Gattin tatsächlich erstmal eine Prise Schnupftabak genommen. Und zwar so, dass halt jeder es hören und sehen konnte. Also auch das gehört irgendwie zu Preußen hinzu. Und dieses Provinzielle und Geltungsbedürftige hat sich dann auch auf eine gewisse merkwürdige Art und Weise ja auf das Kaiserreich übertragen, dessen politische Elite bis hin zum Kaiser selbst ja immer so eine gewisse Unsicherheit und Merkwürdigkeit unter den restlichen europäischen Großmächten ausstrahlte. Mhm. Genau.
Gerade zu dem Zusammenhang, zu dieser ja regelrechten Obskurität, dass man auf der einen Seite ein Staat, aber kein Volk hat, sondern nur Staatsangehörige, hat Sebastian Haffner in einem sehr lesenswerten Buch über Preußen mit dem Titel Preußen ohne Legende, nämlich was Interessantes, geschrieben. Das würde ich kurz zitieren. Diese abstrakte Staatlichkeit, die in keinem besonderen Volk oder Volksstamm verwurzelt, sondern sozusagen beliebig verwendbar war, war Preußens Stärke. Sie konnte aber auch, wie sich nun herausstellen sollte, zur Schwäche werden. Sie machte den Staat fast unbegrenzt ausdehnungsfähig, nicht nur eroberungstüchtig, sondern auch geeignet, sich das Eroberte wirklich einzuverleiben und neue Stärke daraus zu schöpfen. Aber sie machte diesen Staat für seine Untertanen auch auf eine besondere Weise entbehrlich, wenn er einmal versagte. Das finde ich ist ein ganz interessanter Punkt, der uns ja in der preußisch-deutschen Geschichte gleich mehrmals begegnet. Sowohl in den Napoleonischen Kriegen, wo ja nach der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt Preußen am Rande des Abgrunds steht und sich durch den Reformprozess ja erstmal wieder grundlegend neu erfinden muss, als auch nach dem Ersten Weltkrieg haben wir diese beiden wirklich ganz tiefgreifenden Krisen, die ja beide auf ihre Art dazu geführt haben, dass eigentlich die Frage im Raum stand, wie überhaupt noch weiter mit dem Staat? Warum das hier nicht eigentlich alles auflösen? Und nach dem Zweiten Weltkrieg passiert dann ja im Grunde genommen genau das. Man könnte ja sagen, alle aller schlechten Dinge sind drei. Preußen wird dann einfach schließlich sang- und klanglos aufgelöst. Und man hat danach halt noch Leute, die sich irgendwie als preußisch bezeichnen oder sagen, ja, ich stehe irgendwie in der preußischen Tradition. Das war ja auch damals unter vielen Politikern, gerade in der jungen Bundesrepublik, noch so üblich, dass man damit so ein bisschen hausiert hat, diesen preußischen Tugenden auch anzuhängen. Aber dieser Staat Preußen ist ja einfach von der Landkarte verschwunden. Und das kennt in Europa ja auch gar nicht mal so viele Vorbilder. Wir hatten Karl den Kühnen angesprochen, Burgund. Auch dieser Staat, wenn man ihn Staat nennen kann, ist von der Landkarte verschwunden. Aber andere Länder, die ebenfalls viel riskiert haben und in den Abgrund geschaut haben, haben das überlebt. Also Stichwort Karl der XII. Von Schweden. Schweden gibt es noch heute, ja. Obwohl er im Grunde genommen gegen Russland alles auf den Tisch gelegt hat und auch absolut krachend gescheitert ist. Und das ist wirklich was Besonderes, dass ein Staat wirklich so von der Landkarte verschwindet und dann nur noch so eine Art Aura aufrecht erhält, die im Grunde genommen fast 100 Jahre nach seinem endgültigen Verschwinden Leute immer noch so in ihren Bann zieht.
Ich würde dich ein bisschen relativieren, zumindest den letzten Aspekt, dass es gibt ja unvorstellbar viele Staaten, die verschwunden sind. Nur hat man die halt nicht mehr im Schirm, weil sie halt verschwunden sind. Also deswegen glaube ich schon, dass der Regelfall ist eigentlich schon, dass ein Staat halt nach einigen 100 Jahren Puff macht und weg ist.
Also ich rede jetzt von modernen Staaten, jetzt nicht von irgendwelchen Fürsten.
Ja, ja, klar, aber dass wir die modernen Staaten heute haben, ist ja nur dadurch entstanden, dass halt eine Region es gelungen ist, sich über die Jahrhunderte hinweg durchzusetzen. Aber es gibt ja, keine Ahnung, es gibt ja hunderte von europäischen Staaten, die es heute nicht mehr gibt und die jetzt niemand kennt. Nee?
Ja, ich weiß nicht, mir würden da gar nicht so viele einfallen. Also wenn ich jetzt wirklich von modernen Staaten ausgehe.
Okay, aber was also, ist ein moderner Staat?
Ich meine jetzt, um jetzt mal ein Gegenbeispiel zu nennen, um jetzt mal auf Fechters These zu unterstützen. Polen hat es über ein Jahrhundert lang nicht gegeben. Und es ist trotzdem
wieder aufgestanden. Aber das polnische Volk gab es, ja.
Eben, weil es das polnische Volk noch gab. Ja. Also selbst wenn du jetzt Preußen wieder erschaffen würdest nach über 100 Jahren, was wäre denn das preußische Volk? Das ist halt das Ding, das gibt es ja in dem Sinne gar nicht. Also wer wäre denn die preußische, also wer wäre auch die kulturtragende Klasse? Ich meine, ja, das ist ja auch so eine Sache, dass man die nach dem Ende Preußens ja komplett geköpft hat, diese tragende Klasse, also diese Junkerklasse.
Also ich habe jetzt hier mal eine Karte von 1100, die ist natürlich jetzt sehr ungenau. Und da hat man, also allein jetzt mal ohne die Staaten des Heiligen Römischen Reiches, von denen ja auch die allermeisten sang- und klanglos verpufft sind, also was ist mit Savoyen oder Burgund oder Mailand und so weiter, das ist ja nicht mehr
existent. Ja, Burgund habe ich ja schon aufgeführt. Ich spreche ja wirklich von modernen Staaten und die Geschichte der modernen Staaten beginnt ja quasi im ausgehenden späten Mittelalter, in der frühen Neuzeit. Das ist ja so dieser große Umbruch. Deswegen zähle ich mal Burgund schon in die Kategorie Staat, Savoyen meinetwegen auch. Ja. Aber diese ganzen Fürstentümer, diesen Adelsflickenteppich, den es um 1100 gegeben hat, den meine ich damit ja gar nicht mit.
Ja, wobei man Savoyen aber wenigstens noch sagen könnte, es gibt zumindest ein lokales Bewusstsein in Italien für das Herzogtum Savoyen. Also das ist halt auch so eine Sache. Also zum Beispiel das Königreich Neapel existiert natürlich heute nicht mehr, weil es halt im Laufe des italienischen Einigungsprozesses vom modernen italienischen Staat verschlungen wurde. Aber trotzdem fühlen sich die Neapolitaner noch als Neapolitaner. Die Brandenburger hingegen, also wenn du da jemanden fragst, ob das sich als Preuße fühlt, dann wahrscheinlich eher weniger.
Ja.
Das ist der Punkt. Das ist der entscheidende Punkt.
Ja, wir sind abgeschwichen, geschwiffen. geschwiffen. Aber Friedrikus, du hast eben noch viele Sachen genannt. Lass uns nochmal auf die Tugenden eingehen. Denn ich fand jetzt interessant, was für Tugenden du aufgeführt hast. Und das sind von meinem Eindruck her nicht die typischen preußischen Tugenden oder die Wald- und Wiesentugenden. Pünktlichkeit, Pflichtbewusstsein, Disziplin und so weiter. Ich hatte gehofft, dass du die aufführst, weil dann hätte ich natürlich direkt mein Gegenargument gebracht, dass ja sehr wohl diese Tugenden auch in anderen deutschen Staaten vorhanden waren und dass die Preußen es halt einfach nur derart auf die Spitze getrieben haben, dass man es halt denen dann zugerechnet hat. Aber ich finde es halt immer sehr vermessen zu sagen, dass Rheinländer oder Bayern oder Thüringer irgendwie keine Disziplin hätten oder Hessen und Preußen halt schon und die haben dann den deutschen Staaten diese Mentalität gebracht und auf sie gestülpt. Also ganz schwierig.
Stimmt doch.
Naja.
Die Bayern und die Rheinländer, diese Katholen, genau. Ne.
Alles klar.
Nein, aber
halt doch dein Maul.
Nein, aber was ich glaube, der wichtige Aspekt, den du angesprochen hast, oder erst noch einen Aspekt vorher mit diesem Alles-oder-nichts-Mentalität, fand ich auch super interessant, weil das sich ja offensichtlich auf die militärtaktische Entwicklung beschränkt, wohingegen ja das deutsche Volk vielleicht am weitesten davon entfernt ist, eine Alles-oder-nichts-Mentalität an den Tag zu legen. Also da ja eher das Gegenteil ist und eher träge ist auch, ist natürlich die Frage, inwiefern das durch das Preußentum dann beeinflusst wurde, vor allem eben durch die Staatsgläubigkeit und das Beamtentum und das staatliche Denken. Und das ist ja auch ein großer Aspekt jetzt dabei, dass halt der Staat einfach in Preußen eine viel höhere Rolle eingenommen hat als in anderen Kurfürstentümern oder Herzogtümern. Und die These schwebt ja im Raum und ich glaube, die kann man auch nicht so leicht von der Hand weisen, dass halt die deutsche Staatsgläubigkeit auch ein Resultat eben unserer preußischen Prägung geworden ist. Seht ihr das ähnlich, oder?
Ja.
Ja,
doch, da schon. Lese ich viel Preußen raus, ja.
Auf jeden Fall.
Die Frage wäre ja, wenn das Rheinland sich Deutschland untertan gemacht hätte im 19. Jahrhundert, ob wir dann halt so ein super liberaler Leben und Leben lassen Staat geworden wären.
Und dann wären wir literarisch Bundland.
Aber ich da stimme ich durchaus zu. Also diese Staatsgläubige entstammt ja genau aus dieser Sondersituation heraus, dass halt Preußen ja in dem Sinne kein Volk hatte. Und da das halt kein Volk hatte, musste halt der Staat als Entität, als Zusammenhalt Entität quasi dafür eintreten. Mhm. Vielleicht. Also, was ja dann auch noch eine wichtige Rolle spielte, ist ja die Monarchie und die Hohenzollern-Dynastie. Also, man kann eigentlich Preußen ohne König sich gar nicht vorstellen, wenn man ehrlich ist. Und vielleicht hängt es auch dann damit zusammen, dass halt nach der Abschaffung der Monarchie 1918 diese reine Staatsgläubigkeit dann nochmal verschärft wurde. Also, kann ich mir zumindest vorstellen, dass es darin liegt. Man muss ja dazu sagen, dass so schlecht vielleicht diese Staatsfokussierung auch sein mag, ist aber im Vergleich zu heute ja noch ein relativ funktionierendes System war, beziehungsweise dass das heutige staatsgläubige System ja eine Perversion des preußischen Originals ist. Also ich finde, das sollte man schon sich eingestehen.
Das stimmt. Also da muss ich auch als Liberaler sagen, da soll man Preußen nicht unfair behandeln. Also ja, das war staatsgläubig und die hatten auch einen starken Staat und die haben auch in einem Selbstverständnis in die Leben ihrer Bürger eingegriffen, Stichwort Militärdienst zum Beispiel. Aber trotzdem wäre Preußen ja jetzt niemals auf die Idee gekommen, in einer Tiefe und Breite ihre Bürger zu gängeln, wie das halt heute der Fall ist. Und auch bezüglich Steuerlast sind wir ja weit davon entfernt gewesen, was wir hier heute zahlen müssen.
Und ich glaube auch, das Klischee... Oh, Verzeihung. Darf ich kurz...
Ganz kurz. Ganz kurz. Genau das ist nämlich der springende Punkt. Wir kennen den Zustand des Staates ja überhaupt nicht anders als eine merkwürdige, völlig dysfunktionale Entität, die sich im Grunde genommen von Jahr zu Jahr mehr anmaßt, sei es jetzt irgendwie über Steuern und Abgaben, sei es auch über diese staatliche Propaganda, die ja immer mehr die Bevölkerung dazu herausfordert, irgendwelche Bekenntnisse zur Demokratie, Bekenntnisse zum Staat abzuliefern. Also auf Twitter kursierte ja letztens ein Beitrag, ich weiß nicht, ob das aus einer Schule war oder so, mit so einer Art Mindmap, was hast du heute für die Demokratie gemacht? Und dann waren da irgendwie so 14 Beispiele und da konnte man dann so einen Farbklecks dann da setzen, was man für die Demokratie getan hat, einen Baum gepflanzt oder was weiß ich und eine Currywurst gegessen oder so ein Quatsch. Und allein das ist ja so irre, oder beziehungsweise das ist ja eigentlich eine so perverse Verdrehung des Preußen-Gedankens, dessen Staatsauffassung ja auch irgendwie der einer Maschine irgendwie geglichen hat, die aber effizient war. Also die auf der einen Seite ihren Untertanen viel abgefordert hat, aber im Gegenzug ihren Untertanen ja auch viel geboten hat. Ja, dieses Prinzip geben und nehmen, also das war da ja wirklich noch ursächlich. Und das ist ja heute eben nicht mehr gegeben.
Wieso? Wir haben doch jetzt tolle Versicherungen und Rentenkasse.
Ach so, ja.
Gesundheitssystem, ja. Das Beste der Welt.
Ja.
Nee, klar, aber nichtsdestotrotz, wenn man aus scharfer liberaler Sicht sagt, es mag sein, dass man das pervertiert hat, aber die Idee war halt bei den Preußen da und ja, die hat sich halt weiter aber fortgepflanzt.
Ich glaube, man darf halt trotzdem nicht vernachlässigen, dass es zu preußischen Zeiten halt immer noch dieses Ethos gab, das gerade auch des Beamten, alles, was ich tue, dient dem Staat und damit dem höheren Zweck, den ich jetzt gerade habe. Und daher muss ich aus meinem Pflichtbewusstsein meine Arbeit so gut es geht erfüllen. Also, was ich damit sagen möchte, dieses Klischee des faulen Beamten, der Freitag am besten schon 23:30 Schluss macht, das hätte es vor 100 Jahren nicht gegeben. Und dann Kaiser nicht. So.
Wobei da
ja, halt das dann ist überhaupt. Ja, sorry, mach ruhig.
Bloß. Wobei da dann wieder die Frage ist, vielleicht fest, möglicherweise kennst du einige Zahlen, aber ich bezweifle, dass es da belastbares Material gibt. Inwiefern halt, also wie wurden Beamten damals bezahlt, wie wurden die rekrutiert, konnten die entlassen werden und diese Geschichten. Weil ich bin ja schon immer ein Anhänger davon zu sagen, okay, wir gucken uns erstmal die wirtschaftlichen Treiber an. Und dadurch, wo man in dem Moment, wo man halt Beamten unkündbar macht und ihnen zugleich bei mittlerer Qualifikation einen überproportional hohen Lohn auszahlt, dann ist es wahrscheinlich egal, in welchem Staat und welchen Ethos man hat, dann wird man automatisch die Beamten rausbekommen, die wir halt jetzt hier heute haben. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass es in Preußen halt dann anders war. Aber gut, wenn du halt irgendwie dann hast du vielleicht das Zehnfache verdient als dein Bruder, der um Feld gearbeitet hat, als preußischer Beamter, dann ist das halt klar, dass du irgendwie eine andere Leistung bringst.
Ich glaube tatsächlich, dass die Bezahlung in der Beamtenriege, und ich meine, da ist ja auch die Frage, was gucken wir uns an, Bahnbeamte, Postbeamte oder irgendwelche höheren Staatsbeamten, dass jedenfalls die Bezahlung gar nicht mal so gut gewesen ist. Ich glaube einfach, dass das Anreiz- und Rekrutierungssystem einfach wesentlich effizienter gewesen ist als heutzutage, denn beispielsweise hast du, zumindest im Kaiserreich, ja gewisse Stellen nur bekommen, wenn du dich vorher in der Armee länger verpflichtet hast. Dadurch hat Preußen ganz genau, also der preußische Staat schon eine Art von Selektion betrieben, weil die Leute, die sich bereit erklärt haben, länger in der Armee zu dienen, ja auch einen gewissen Charakterzug mitgebracht haben. Und die Armee, das war ja generell so eine Züchtigungsmaschinerie, ja, die dann auch die Leute mehr oder weniger auch dazu erzogen hat, wie gesagt, pünktlich zu sein, effiziente Abläufe zu gewährleisten und so weiter und so fort. Und wenn du dann jemanden hast, der vorher 3 Jahre beim preußischen Militär war, wenn du den halt als Postbeamten dann einstellst, dann kannst du dir auch einigermaßen sicher sein, dass die Briefe an ihr Ziel kommen, ja. Ich will jetzt mal nicht so sehr auf deutsche Post- oder Paketlieferanten eingehen, mit denen du es hier irgendwie alltäglich zu tun hast. Das waren jedenfalls Leute, die nicht 3 Jahre in irgendeiner Armee gedient haben, außer vielleicht irgendwie in der syrischen oder so. Und deswegen kommt hier ja auch nichts mehr an, da wo es ankommen soll. Und das also dieses Mindset war schon komplett anderes. Und ich glaube auch, dass neben der Frage, wie hoch war die Bezahlung, damals generell sowas wie das gesellschaftliche Ansehen einfach noch einen ganz anderen Stellenwert hattest. Also wenn du Postbeamter warst, dann trugst du eine Uniform, dann wurdest du von jedem gegrüßt und dann muss der Lohn vielleicht gar nicht mal so hoch gewesen sein, aber du warst halt wer. Und deine Kinder waren die Kinder vom Postbeamten, so, weißt du? Und das macht einfach schon sehr viel halt aus. Und das sind ja alles Bindungen und Funktionen, die ja so nachträglich zerstört worden sind, dass wir uns das eigentlich kaum noch irgendwie vorstellen können. Also die heutige Beamtenschaft oder das heutige Funktionsbeamtentum hat mit dem damaligen Beamtentum halt überhaupt nichts mehr zu tun.
Und es kommt ja noch hinzu, dass trotz aller Staatsgläubigkeit und trotz alles Beamtentums ich glaube, die Quantität ja nochmal eine völlig andere Dimension hatte. Also wir haben es ja auf dem Heft hinten abgedruckt. Ne? Also sowas wie Staatsquote im Kaiserreich war ja wesentlich geringer. Und natürlich dann auch im preußischen Staat selbst. Also die Anzahl, das ist das, was uns ja heute so unvorstellbar erscheint. Also die Effizienz, die von einer wesentlich geringeren Anzahl an Beamten an den Tag gelegt wurde, als heutzutage im Vergleich, das steht ja in keinem Maße. Ne? Also,
ja. Das wäre übrigens auch mal für Historiker echt ein interessantes Untersuchungsfeld. Korruption oder Mafia-ähnliche Strukturen in Preußen, weil Preußen hat ja wirklich den Ruf, was so die Beamtenschaft und die Bürokratie betrifft, so mit das effizienteste System errichtet zu haben, was es seinerzeit gab. Und man sagt ja noch nachträglich über viele Bereiche, die preußisch geprägt, preußisch dominiert haben, dass die bis heute ohne Beispiel sind. Ja, so Sachen wie Aktenführung oder so, das hatte seinen absoluten Höhepunkt da gefunden. Und dennoch fragt man sich ja, ob es da auch irgendwelche Form von Reibungsverlusten gab. Und ich meine, heute ist Korruption ja überall mit den Händen zu greifen. Sie ist halt in Deutschland halt anders als jetzt in Osteuropa oder so. Hier hat sie halt immer so einen offiziellen Stempel. Aber im Grunde genommen, wenn du jetzt mal einen öffentlichen Rundfunk nimmst, das ist ja ein einziges korruptes System, wenn du es so willst, wo einer dem anderen Posten beschafft und Stellen erfunden werden, um noch irgendwie den Vetter zweiten Grades einzustellen und so weiter. Und sowas wiederum fürs Kaiserreich mal zu untersuchen, das, wie gesagt, steht jetzt auf einem anderen Blatt, wäre aber durchaus interessant, was für Möglichkeiten man da gehabt hätte, in so einem wirklich straffen und auch kosteneffizienten System so ein Schindluder zu betreiben. Fände ich mal ganz interessant. Vielleicht weiß auch jemand von den Zuhörern da mehr, schreibt es gerne in die Kommentare.
Ja, und nur um das mal gerade zu betonen, Vesago, du bist einfach so drüber hinweggebügelt. Viele Leute kennen ja noch nicht unsere letzte Seite im Heft, die ja schon seit Anfang an gleich ist. Und da geht es halt um die Staatsquote, auch um die Steuersätze. Und die Staatsquote ist halt eine ökonomische Kennzahl, wie viel Prozent des Bruttoinlandsproduktes beziehungsweise wie viel Prozent der Ausgaben von staatlicher Hand getätigt werden und wie viel Prozent von privater Hand. Und der berühmte Satz von Konrad Adenauer, korrigiert mich, ab 50% beginnt der Sozialismus. Nee, Kohl war es, glaube ich. Das heißt, es ist immer so eine Kennzahl zu sagen, wie weit ist ein Staat aufgebläht und wie viel wirtschaftliche Freiheit im Gegenzug haben wir noch. Und die Staatsquote in der Bundesrepublik schwankt halt jetzt seit Jahrzehnten eigentlich immer bei um die 50%, also mal mehr, mal weniger. In Corona war der vorläufige Höhepunkt mit weit über 50%. Und im Kaiserreich war die Staatsquote eben bei 14%. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht vermuten, behaupten, ich habe jetzt keine belastbaren Zahlen dazu, dass bei den Preußen die unter 10% war. Also ist der Staat der BRD prozentual gesehen 5-mal größer als der Staat der Preußen. Und ich glaube, die wenigsten Leute haben diese Zahlen da drum im Schirm.
Ja, und 50-mal ineffizienter.
Ja.
In vielen Bereichen. Aber lasst uns auch mal über die Facetten sprechen, die eher gegen Preußen ins Feld geführt werden könnten. Und da hattest du, Flo, im Vorgespräch ja schon mehrmals deine Abneigung gegen Preußen dahingehend geäußert, dass halt unter dem Schlagwort Preußen diese vielfältige deutsche Kultur eigentlich doch immer leidet, weil Preußen als eine Art Karikatur immer mit Deutschland gleichgesetzt wird, genauso wie das Oktoberfest oder die Lederhose so von außen gesehen irgendwie auch immer deutsch sein sollen.
Ja, die haben das ja ein bisschen abgelöst,
ne, die Bayern. Ja, stimmt eigentlich, ja.
Also in dem Moment, als Preußen verschwunden ist, dann haben wir uns alle eine neue Deckidentität gesucht und jetzt haben wir das Oktoberfest mit Maß Bier für 20 Euro.
Ja,
ja,
ja, genau.
Man kann sich ja nicht aussuchen, in welches Land man geboren ist. Ja, aber wichtiges Thema, das, also ich meine, wer weiß denn heute noch, was genuin hessisch, niedersächsisch, thüringisch, sächsisch, rheinländisch ist. Also Rheinland noch ein bisschen, da hat man schon so seine Eigenheiten, die, glaube ich, auch über die Grenzen hinweg bekannt sind.
Bayerisch ja auch so.
Ja, ja, klar, aber ansonsten merkt man halt schon, dass dieses Preußische sich da wie so ein Deckmantel drüber gelegt hat, was mich halt persönlich ein bisschen stört. Ne?
Mhm. Ich muss sagen, gerade als jemand, der sich für dieses ganze Militärische halt auch durchaus interessiert und auch verstehen kann, wie man über diesen Themenkomplex seinen Zugang so zu Preußen findet. Ich finde es tatsächlich immer schade, dass so der, wie soll ich sagen, preußische Militarismus oder die preußische Militärtradition die vielfältige deutsche Militärtradition doch immer in den Schatten stellt, weil die deutsche Militärtradition nicht immer nur Pickelhaube und Gleichritt und Befehl und Gehorsam ist und auch diese ganze strategische und taktische Brillanz und so weiter auch nichts genuin Preußisches ist, sondern das wusstet ihr beispielsweise, woher oder aus welchem heutigen Bundesland kommt das älteste Regiment Deutschlands?
Puh, müssen wir raten. Mhm. Das älteste, ist das kontinuierlich tatsächlich? Dann,
oder ja, ich glaube, mittlerweile gibt es das nicht mehr. Die Tradition ist jetzt natürlich, ich denke, seit dem Zweiten Weltkrieg unterbrochen, aber bis zum Zweiten Weltkrieg müsste das als das älteste Infanterieregiment der deutschen Geschichte gelten.
Also ich würde
schätzt mal
sagen Sachsen.
Ich hätte Hessen gesagt.
Ja, Flo liegt richtig. Es ist tatsächlich Hessen. Hab ich rausbekommen, weil ich mir auf einem Flohmarkt eine Feldpostkarte geholt habe. ich habe komische Hobbys, ich weiß. Und da habe ich den Stempel, wo das halt alles so draufsteht, von wegen welcher Einheit das ist und so weiter, habe ich mal ein bisschen recherchiert. Ich wusste das vorher auch tatsächlich nicht. Und es ist ein Infanterieregiment aus Hessen, was so im Zuge des 30-jährigen Krieges in Hessen gegründet worden ist. Und das erste, wie soll man sagen, bestätigt verschriftlichte Regimentsgründung in Deutschland ist. Und die Tradition war, soweit ich weiß, bis zum Zweiten Weltkrieg ungebrochen. Sehr interessant. Und wie gesagt, daneben hat halt Hessen beispielsweise auch eine sehr interessante Militärtradition. Bayern auch. Also wer mal in München war, dem entgehen ja auch nicht die ein oder anderen Bauwerke, die mit der bayerischen Militärtradition zu tun haben. Und das ging ja sogar so weit, dass im Ersten Weltkrieg die bayerischen Einheiten auch nochmal von der Uniform her und so ein bisschen anders gewesen sind, um sich halt auch so ein bisschen so von Preußen, Deutschland abzuheben. Also Bayern hat immer so einen ganz interessanten Sonderweg eingeschlagen. Die großen Militärreformer der napoleonischen Kriege übrigens waren auch keine Preußen, sondern kam aus allen möglichen Teilen Deutschlands. Das sind Sachen, die gehen halt immer leider, leider, leider schnell unter. Und deswegen lohnt sich da auch immer so einen Blick mal neben den ausgetretenen Weg zu werfen.
Du hast ja jetzt die Militärtradition angesprochen und das berührt auch ein bisschen das Preußentum und auch die Tugenden wieder. Stichwort allgemeine Wehrpflicht ist ja jetzt seit geraumer Zeit wieder in aller Munde. Unter den ja absurdesten Vorbedingungen oder Vorzeichen. Also wer hätte jemals erahnen können, dass die CDU oder sogar weite Teile der Linken jetzt mit der Wehrpflicht wieder liebäugeln. Und da sehe ich halt auch immer was, wo ich halt auch instinktiv einfach das Preußentum ablehne mit dieser allgemeinen Wehrpflicht, dass man halt sagt, man zieht oder man greift wie selbstverständlich auf 18-, 19-, 20-jährige junge Leute zu und zwingt die halt in einen Militärdienst. Es gibt da sicherlich gute Argumente für. Ich sehe die aber tatsächlich nicht so stark, wie, glaube ich, viele ältere Leute sie sehen, nämlich Stichwort Schule der Nation oder lernen, Verantwortung zu übernehmen oder sich mit seinem Land identifizieren und so weiter. Ich glaube tatsächlich, obwohl ich ja eigentlich als Konservativer eher der Meinung bin, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, die immer gelten, aber ich glaube, in einigen Aspekten hat sich die Welt halt doch weiter gedreht und man kommt halt mit manchen Dingen einfach nicht mehr weiter. Und da zähle ich halt die Wehrpflicht dazu. Also ich glaube, der Zug ist abgefahren und ich halte das immer für sehr, sehr schwierig, jetzt hier so aus preußischer Argumentation hinzustellen. So, die jungen Leute, die müssen jetzt mal einen Militärdienst machen und so. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das würde mehr Schaden anrichten. Und da sehe ich halt dann auch immer so eine falsche preußische Tugend, die dann irgendwie oft mitschwingt und die vielleicht auch im patriotischen Sinne halt mehr Schaden anrichten würde.
Nachvollziehbar. Das ist auch diese Form von Pflichterfüllung um ihrer selbst willen, die ich auch sehr verachte.
Ja. Wie gesagt, wie ist es bei dir? Würdest du da mitgehen bei der allgemeinen Wehrpflicht? Also natürlich nur für die anderen, nicht für dich. Hypothetisch.
Also Ich sag mal so, ich halte die allgemeine Wehrpflicht in der jetzigen Situation natürlich für Blödsinn. Ich glaube, ich habe das sogar mal in irgendeiner Kolumne, als das aufkam, gesagt, bilde ich mir zumindest ein. Also, ich glaube, dieses preußische Modell der Wehrpflicht ist auf die heutige Situation einfach nicht übertragbar. Und als eine rechte, ich sag mal, also zum Beispiel eine rechte Partei in der Bundesrepublik sollte sich momentan eben nicht für die Wehrpflicht einsetzen, wohl wissend, dass sie halt im Notfall gegen sie selbst eingesetzt würde. Man muss ja dazu sagen, dass die allgemeine Wehrpflicht in der preußischen Armee jetzt auch nichts Unumstrittenes war, beziehungsweise dass man halt auch, dass es auch Stimmen gab, die halt die Nachteile dieser allgemeinen Wehrpflicht schon voraussahen. Also es gibt zum Beispiel Helmut von Moltke ein Zitat, also dem Moltke, der in den Reichseinigungskriegen die Armee geführt hat, dass er vorausgesehen hatte, dass es irgendwann im 20. Jahrhundert zu diesen großen, verheerenden Massenkriegen kommen würde. Und es ist ja am Ende genauso eingetreten. Mhm. Also ich glaube, auch da sollte man ein gewisses ambivalentes Bild auf die Situation haben, ehe man sich jetzt zu sehr, ich sag mal, auf einer Seite schlägt. Genau.
Ja. Ja, ich finde gerade bei dem Thema auch wieder den Blick über den preußischen Tellerrand interessant, weil es halt andere deutsche Traditionen im Zusammenhang mit Wehrpflicht und Milizsystem gibt, die halt völlig unter den Tisch fallen, weil die halt keiner kennt, weil du das in der Schule nicht beigebracht bekommen hast, weil sie ja irgendwie untergegangen sind und die gerade jetzt auf unsere zeitgenössische Situation irgendwie viel eher anwendbar wären. Das Problem oder dieser ganze Themenkomplex Wehrpflicht ist aber auch deswegen halt so problematisch und deswegen auch nicht mit irgendwelchen preußischen Methoden und Traditionswiederbelebungen beizukommen, weil wir ja in Deutschland vor allem ein moralisches Problem haben. Und auch das lässt sich mit purem Preußentum und purer Pflichterfüllung halt nicht lösen, sondern allenfalls in eine unerträgliche Länge ziehen. Thema unerträgliche Länge. Wie sieht es mit der Länge des Podcasts gerade aus?
Ja gut, das ist so eine schöne Überleitung. Dann machen wir jetzt langsam Schluss. Das
ist genau eine Stunde.
Die Stunde haben wir nämlich fast voll, liebe Zuhörer. Und was Sie unbedingt wissen müssen, wir sind ein Printmagazin und wir verdienen unsere Brötchen mit dem Verkauf von Produkten. Wir sind nicht staatlich gefördert, wir bekommen keine Staatsknete, haben auch keine großen Sponsoren im Hintergrund. Das heißt, wenn Ihnen das Format hier gefallen hat, dann lassen Sie eine Spende da oder kauft die Grauzone. Der Link zum Shop ist auch immer unter den Videos. Und jetzt muss ich noch eine ganz peinliche Ergänzung machen. Die Preußen-Ausgabe, die Sie jetzt wahrscheinlich alle nachbestellen wollen, ist ausverkauft. Aber man kann natürlich trotzdem die PDF-Version kaufen und trotzdem dann die Texte nachlesen. Aber händisch anfassbar gibt es das Heft leider nicht mehr. Denn auch da hat sich wieder bewahrheitet, dass das Thema doch heiß war und dass die Hefte schneller weggegangen sind, als wir da gedacht haben. Gerade mal 2 Monaten. Wer aber ein Printheft zum Anfassen will, dem empfehlen wir natürlich ein Abo oder eben die aktuelle Einzelausgabe, das Ende des linken Zeitalters. Und wer es mit Preußen halt ganz besonders hat, da ist auch das Preußen-Quiz drin, wo man sich selber testen kann, wie man in verschiedenen Situationen reagieren wird und ob man dann am Ende ein super toller Preuße ist oder doch nur ein liederlicher, liberaler Rheinländer.
Ich hätte zum Ende hin noch sogar 2 Buchtipps, um sich die Wartezeit auf das PDF unserer Preußen-Ausgabe zu verkürzen, falls das irgendwie Sinn ergibt in technischer Hinsicht.
Auf Klick ist das da.
Da gibt es keine
Wartezeit.
Jedenfalls 2 Buchempfehlungen zu diesem Themenkomplex Preußen. Das ist einmal von Sebastian Haffner, Preußen ohne Legende. Kriegt man gebraucht für ein paar Euro. Bestellen und darauf warten, dass der zuverlässige Postbote es einem irgendwie 4 Monate später in die Papiertonne ablegt. Und Preußische Profile von Sebastian Haffner und Wolfgang Wenor. Das ist eine Sammlung von Kurzbiografien berühmter Preußen und sollte meiner Meinung nach in keinem, konservativen oder reaktionären Bücherregal fehlen, denn es ist unglaublich informativ. Man schafft sich echt eine Menge Wissen über bekannte Persönlichkeiten drauf. deren Namen man halt kennt, aber mit denen man sich irgendwie nie näher so beschäftigt. Und das ist ein super Zugang dazu, wo auch vor allem diese preußische Komponente und der preußische Einfluss auf diese Persönlichkeiten nochmal sehr hervorgehoben wird. Also die beiden Bücher plus das PDF unserer vergriffenen Ausgabe zu Preußen, ja, bestellen, abonnieren, sich besorgen.
Dann habe ich auch noch einen Tipp von Joachim Fernau, sprechen wir über Preußen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Sowieso alle Bücher von Fernau sind brillant. Auch aus einer ernsthaften historischen Sicht, wie ich finde. Die meisten habe ich auch mittlerweile gelesen und der hat mir Preußen dann auch ein bisschen näher gebracht. Also kann ich auch nur empfehlen. Friederikus, hast du vielleicht noch einen heißen
Tipp? Ich weiß nicht, was haltet ihr von Christopher Clark und dessen Buch über Preußen?
Das kenne ich nicht.
Das ist eigentlich auch ein ziemlich differenzierter Blick, vor allen Dingen, weil er halt so diesen sowohl von alliierter Seite als auch von kommunistischer Seite so entfachten Mythos des preußischen Militarismus, der unausweichlich in den Nationalsozialismus führt, so ein bisschen dekonstruiert. Also ich glaube, von der Seite kann ich da eine Empfehlung aussprechen. Genau.
Ja, auch liest sich sehr interessant. Aufstieg und Niedergang 1600 bis 1947 heißt das.
Also Clark hat sich ja schon insofern verdient gemacht, dass er ja auch die deutsche Alleinschuld am Ersten Weltkrieg ja dekonstruiert hat. Und deswegen glaube ich, kann da halt sein Preußenbuch auch einen guten Blick in die
Post. Er ist auf unserer Seite, mehr brauchst du nicht sagen.
Ehrenbürger
Ehrenpreuß.
Ja, und nicht zu vergessen und auch unterschätzt Preußens Gloria von, ich glaube, Fischer Fabian oder so, ist auch ein bisschen älter und streift vor allem so die Zeit des Siebenjährigen Krieges, beziehungsweise die Jahrzehnte davor, also Friedrich Wilhelm I, Friedrich II und ich glaube dann noch dessen Nachfolger. Ist auf jeden Fall auch sehr schön geschrieben und kann man auch wirklich gut in einem Rutsch lesen.
Jo. Ja. Also,
ich,
liebe Zuhörer, ja, du noch
was? Naja, ich meine, jetzt, wo wir zum Ende kommen, vielleicht noch mal ganz kurz, in einer Minute, zum Thema das Ende von Preußen. Also, Preußen als Staat wurde offiziell aufgelöst 1947, am 25. Februar, von den Alliierten. Aber ich glaube, man kann auch drei andere Daten nennen, an denen Preußen gewissermaßen aufhörte zu existieren, zumindest Aspekte von Preußen. Und zwar das einmal 1933 mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten, in dem der Staat Preußen ja auch in einem neuen Deutschland aufgehen sollte und gleichzeitig die Nationalsozialisten ja einen mehr oder weniger inneren Kampf gegen das reaktionäre Preußentum führten, obwohl sie es eigentlich gleichzeitig benutzt hatten, um halt das, vor allem das protestantische Bürgertum auf ihre Seite zu ziehen. Also da dieses zwiespältige Verhältnis vom NS zu Preußen und umgekehrt ist nochmal ein Aspekt, mit dem man sich privat als jetzt beschäftigen könnte nach dem Podcast. Dann 1918 mit der Abschaffung der Monarchie. Ich hatte es ja bereits vorhin schon mal erwähnt, dass Preußen ja eigentlich untrennbar mit seiner Dynastie verbunden ist, den Hohenzollern. Und als die gegangen sind, ja, da existierte eigentlich nur noch der Name Preußen als Republik, der dann auch von einer sozialdemokratischen Regierung geleitet wurde, was ja eigentlich vollkommen absurd ist im Vergleich zu monarchischen Preußen. Und dann nochmal das Datum 1871, was vielleicht einige verwundern könnte, aber auch das darf man nicht unterschätzen, denn da ging das alte Preußen, was ja, ich sag mal, das alte Preußen mit der Nation Deutschlands eigentlich nicht viel zu tun haben wollte, ja, in einem deutschen Nationalstaat auf. Das Königreich existierte natürlich formal weiter, aber der König von Preußen war mittlerweile nun mehr deutscher Kaiser als König von Preußen. Und das ist tatsächlich eine Rolle, die Wilhelm der erste deutsche Kaiser, mit dem langen Bart, wie es in einem schönen Lied heißt, ja eigentlich gar nicht annehmen wollte. In dessen Rolle allerdings sein Enkel, also Wilhelm II., ja vollends aufgegangen ist. Und auch da könnte man, wie gesagt, behaupten, dass das alte Preußen, in Anführungszeichen, untergegangen ist, dass ja immer trotz dieses komischen Minderwertigkeitskomplexes, den ich vorhin angeschnitten hatte, ja immer eine Selbstbescheidenheit hatte. Also immer diese Tugend, mehr sein als Schein, nie zu sehr prahlen mit dem, was man hat und immer versuchen, trotzdem irgendwie eine zurückhaltende Rolle zu spielen. Und ich glaube, dass dieses Preußen 1871 in gewissen Teilen zugrunde ging und eben in den neuen Preußen, das halt als Führer der deutschen Nation quasi sich etablieren sollte, abgelöst wurde. So.
Ja, also Sie hören es, super, super viele spannende Themen, über die wir noch weitere Stunden hätten sprechen können. Stichwort Wahlrecht haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ja. Das klassische preußische Dreiklassenwahlrecht, das ja dann auch irgendwann in die Binsen gegangen ist zugunsten des allgemeinen Wahlrechts.
Leider.
Naja, aber auch das muss man alles aus einer historischen Perspektive betrachten. Und ich denke, Preußen ist einfach ein Thema, was Spaß macht und was uns eben noch länger begleitet, obwohl es diesen Staat nicht mehr gibt. Und was Sie hoffentlich auch noch länger begleitet, ist natürlich unser Grauzone-Abo und unser Podcast. Wir werden uns jetzt auch versuchen, wieder regelmäßiger zu publizieren, also den Podcast, das Heft ist ja immer pünktlich. Also hoffentlich bis nächste Woche wieder. Vielen lieben Dank, liebe beiden Friederikusse. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.
Auf Wiedersehen.